Es war ganz lange Zeit war es nicht klar, wie der Predigtplan aussehen wird. Und ich habe mir gedacht, eigentlich ist es doch egal. Also soll hier und es muss hier vorne einfach immer um Jesus gehen. Und dann wird es recht. Ich habe trotzdem einen Text für heute vorgeschlagen und der steht im Propheten Jesaja im Kapitel 42, die Verse 1 bis 9. Und in den meisten Bibeln ist er überschrieben mit der Knecht Gottes oder auch der Knecht des Herrn. Ich habe nachgelesen, wir finden 4 sogenannte Gottesknechtslieder in Gottes Wort. Und das eine steht hier in Jesaja 42, dann das nächste in Jesaja 49 und in Jesaja 50 und das letzte und wohl auch bekannteste steht in Jesaja 53, das uns Jesus als den leidenden Gottesknecht vorstellt. Als den Mann der Schmerzen, heißt es dort, der mit Leiden vertraut war. Als den Mann, der verachtet war. Einer, vor dem er das Angesicht verbarg. Und ich habe so gedacht, wenn man so in die Welt hineinguckt, dann ist es doch oftmals gleich. Also, dann verbirgt man das Angesicht vor ihm, man will ihn nicht sehen, man will den Mann am Kreuz nicht sehen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir diesen Blick immer wieder haben, auch den Blick auf Gottes Knecht, dass wir ihn vor Augen haben als Gekreuzigten. Einfach deshalb, weil es uns auch klar macht, warum wir ihn brauchen. Warum Jesus Knechtsgestalt hat annehmen müssen. In Jesaja 53 heißt es weiter, er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben, damit ich Frieden haben kann. Jesus wurde Knecht um meinetwillen. Ich möchte unseren Text lesen, Jesaja 42, die Verse 1 bis 9. Da heißt es, siehe, das ist mein Knecht, auf den ich mich verlassen kann. Mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat. Und die Inseln werden auf seine Lehre warten. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel erschuf und ausspannte und die Erde ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr Odem gibt und Geist denen, die darauf wandeln. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden. Dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Ich bin der Herr, das ist mein Name, und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, das Frühere ist eingetroffen, und Neues verkündige ich, ehe es eintritt, lasse ich es euch hören. Ich habe mir gedacht, dass wir vielleicht im ersten Drittel unser Augenmerk auf diesen Knecht legen, überhaupt über den Begriff Knecht einmal nachdenken. Und für den zweiten Teil habe ich dann noch 3 kürzere Punkte für uns, aber dazu später. Ich habe mir gedacht, es wäre vielleicht gut, wenn wir mit dem Begriff Knecht heute eigentlich nicht mehr so viel anfangen können. Das hat sicher damit zu tun, dass es sie heute so, und jetzt mache ich hier schon mal eine Klammer auf, eigentlich, Klammer zu, nicht mehr gibt, diese Knechte. Zumindest nicht in dem Sinne, wie es damals Knechte gab. Ich habe nachgelesen, vor dem Ersten Weltkrieg gab es eine Vielzahl von Knechten. Es gab den Knecht damals sogar als Beruf. Je nach Einsatzbereich könnte man damals in der Landwirtschaft zum Beispiel den Stallknecht oder den Hausknecht. Im gewerblichen Bereich, da gab es den Holz- und die Fuhrknechte. Und im militärischen Bereich sogar den Waffenknecht. Im Mittelalter war der Knecht das Gegenstück zum Ritter. Damals kannte man alle diese Knechte und schätzte sie auch. Im Lauf der Zeit verlor der Beruf des Knechtes aber immer mehr an Bedeutung und verschwand letztendlich ganz. Er wurde nach und nach in Sprachgebrauch eher als Schimpfwort benutzt und ist daher bei uns gedanklich vielleicht auch negativ belegt. Daher kann es sein, dass wenn wir heute über den Knecht Gottes nachdenken, wir uns womöglich schwer tun mit diesem Titel oder vielleicht eher ein negatives Bild hier vor Augen haben. Ich hoffe, es gelingt mir, dass ich das Bild ändern kann, zumal uns unser heutiger Bibelabschnitt hier klar unseren Herrn Jesus vor Augen stellt, an dem sicher nichts Negatives war und ist. Er war ohne Schuld und ohne Sünde, aber er wurde, wie gesagt, Knecht um unseretwillen. Er wurde zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. So sagt uns der Paulus im 2. Korintherbrief. Die Bibel kennt den Begriff des Knechtes jedenfalls an vielen Stellen und das auch eher im positiven Sinn. Im Alten Testament lesen wir zum Beispiel von Mose, dass er als Knecht Gottes bezeichnet wird. Über Abraham sagt Gott selber, er war mein Knecht, so wie wir es jetzt gerade auch gelesen haben in unserem heutigen Predigttext. Jetzt könnte man die Reihe natürlich fortsetzen mit Hiob, David, Zacharia, Hesekiel, alles Knechte Gottes und auch so bezeichnet. Dabei sind es nur die bekanntesten. Auch Israel, Gottes auserwähltes Volk, wird oft als Knecht Gottes bezeichnet und sieht sich auch selbst so. Das fand ich ein interessanter Aspekt und da bin ich über eine Stelle in Esra gestolpert in der Vorbereitung und da war es so, nachdem der Tempelbau gestoppt hatte und wieder aufgenommen wurde, schrieb der Statthalter damals einen Brief an den König Darius und wollte ihm die Namen der Verantwortlichen für den Weiterbau des Tempels in diesem Brief mitteilen. Und da bekam er zur Antwort, wir sind Knechte Gottes, des Himmels und der Erde und bauen das Haus wieder auf, das vor vielen Jahren gebaut worden war. Ich musste so denken, hat sich eigentlich an diesem Vorhaben heute irgendetwas geändert? Sind wir nicht auch solche, die Gottes Reich, Gottes Haus bauen wollen? Und in dem Fall nichts anderes als Knechte? Auch im Neuen Testament finden wir diesen Ausdruck des Knechtes immer wieder. Paulus zum Beispiel bezeichnet sich als ein Knecht Jesu Christi und berufener Apostel. Mit dieser Aussage beginnt er viel seiner Briefe. Oder Petrus hält die Christen damals in der Zerstreuung dazu an, sich unterzuordnen als Knechte Gottes. Jesus selber spricht des Öfteren von Knechten. Er sagt, der glückselig sind jene Knechte, welcher der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Und man merkt schon, da ist so ein Bezug zwischen Knecht und Herr. Wenn wir heute über den Knecht Gottes nachdenken, dann gehört auch sicherlich immer der Aspekt des Dienens mit dazu. Jesus selber sagt uns, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus gab sich selbst. Sein ganzes Leben war nichts anderes als ein Dienstauftrag Gottes, um uns die Gerechtigkeit zu erwirken. Er wurde Knecht um meinetwillen. Und das möchte er heute immer noch sein. Er möchte heute uns immer noch dienen dürfen. Ich würde sogar sagen, dass dieser Aspekt den wahren Knecht Gottes ausmacht und ihn kennzeichnet. Die Bereitschaft zum Dienst. Die Bereitschaft, sich gebrauchen zu lassen. Da lesen wir im 1. Petrusbrief: Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Und Paulus schreibt im 1. Korintherbrief: Dafür halte uns jedermann Verdiener Christi. Da steht im Urtext eigentlich das Wort für Sklave. Ich bin so in der Vorbereitung an den Gedanken gekommen und möchte den jetzt euch einfach weitergeben. Aber die Frage, gibt es sie heute womöglich doch noch, die Knechte Gottes? Was sind wir jetzt eigentlich? Sind wir Knechte oder sind wir Kinder Gottes? Ich möchte noch mal kurz zurück zu Esra. Wir sind Knechte Gottes des Himmels und der Erde und bauen das Haus wieder auf. So lautete damals die Antwort an den König. Damals standen alle vereint am Tempelbau. Neutestamentlich wissen wir aber, dass die Gemeinde und damit auch jeder Einzelne, der zur Gemeinde Gottes gehört, der Tempel Gottes ist, der Ort, an dem er wohnt. Und trotzdem hat mich die Antwort der Leute damals fasziniert, weil sie zum einen eine Zugehörigkeit ausdrückt. Sie sagen, wir gehören zu Gott, wir gehören ihm, wir sind seine Knechte. Und gleichzeitig sind wir eine Gemeinschaft. Wir alle sind nichts anderes als Knechte. Und das Ganze in Verbindung mit einem Auftrag ihres Herrn. Wir bauen das Haus Gottes wieder auf. Daher denke ich, dass wir beides sind. Wir sind Kinder Gottes. Das sagt uns Gottes Wort ganz klar. Durch Jesus, diesen einen Knecht, haben wir diese besondere Stellung vor Gott. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es auch. Allen aber, die ihn aufnahmen, schreibt der Johannes, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Heiligabend haben wir es gehört, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, und unter das Gesetz gestellt, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Wir sind Kinder Gottes, ganz klar. Aber wir sind genauso, denke ich zumindest, Knechte Jesu Christi. Wir stehen noch an seinem Auftrag und dürfen ihm dienen. Wir sind berufen, um zu dienen. Es ist ein Vorrecht, in diesem Dienst zu stehen. Im Neuen Testament, wie gesagt, benutzt Jesus immer wieder den Begriff des Knechtes. Da sagt er uns, wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Oder der Knecht ist nicht größer als sein Herr, sagt Jesus, nachdem er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Oder in Lukas 17, so sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen: Wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Und Petrus und Johannes sagen vor dem Hohen Rat: Gib deinen Knechten zu reden dein Wort, mit aller Freimütigkeit. Und auch hier merken wir die Abhängigkeit, die ein Knecht von seinem Herrn eigentlich hat. Paulus sagt, wir sind aber eure Knechte um Jesu willen. Was sind wir anderes? Knechte um Jesu willen? Wäre ich noch menschengefällig, so wäre ich Christi Knecht nicht, sagt wieder an Paulus. Und darum habe ich mich eigentlich gefreut, dass wir so diesen Knecht Gottes heute miteinander anschauen dürfen. Wie er war, was ihn kennzeichnet, welches Programm oder welchen Auftrag er hatte, dass wir von ihm lernen. Weil ich tatsächlich denke, wir sind abhängig von ihm, sind seine Knechte, dürfen ihm dienen. Und deshalb drei Gedanken, an denen ich entlang gehen will mit euch. Es sind keine drei Gs, sondern die drei Ps. Der erste Gedanke, der Knecht und sein Profil. Der zweite, der Knecht und sein Programm. Und der dritte, der Knecht und sein Prestige. Der Knecht und sein Profil. Wenn bei uns im Geschäft eine Stellenausschreibung aushängt am schwarzen Brett, dann nicht ohne das dazugehörige Anforderungsprofil, den man an denjenigen stellt, der sich auf diese Stelle bewirbt. Es wird klar definiert, welche Anforderungen er mitzubringen hat, die jeweilige Person, und was er dann auch letztendlich zu tun hat und welches Ziel er verfolgen soll. Wird dem von vornherein nicht entsprochen, dann macht es eigentlich auch keinen Sinn, sich auf diese Stelle zu bewerben. Ich habe gedacht, in unserem heutigen Bibeltext finden wir so ein Anforderungsprofil in ähnlicher Weise. Und wenn wir uns das vor Augen führen, dann wird schnell klar, dass eigentlich nur ein einziger Bewerber geeignet ist. Gott selbst zeigt uns, dass eigentlich nur sein Sohn selbst in der Lage war, dieses Profil zu erfüllen, diesen Auftrag, den er Jesus mitgegeben hat, auszuführen. Gott hält uns zunächst an, und es ist immer wieder wichtig, auf seinen Sohn zu schauen. Siehe, das ist mein Knecht. Und dieses Siehe, das kommt immer wieder vor in den vier Gottesknechtsliedern. Siehe, passt doch auf. Im Grunde genommen ist es nichts anderes als ein Verben Gottes damals an sein Volk, aber auch an mich und an uns heute, dass wir diesen Knecht Jesus nicht übersehen, dass wir ihn nicht verpassen, dass wir auf ihn Acht haben, dass wir auf ihn schauen, dass wir ihn nicht übersehen, weil er wichtig für unser Leben ist. Und deshalb gibt uns Gott eine detaillierte Beschreibung seines Knechtes. Und es hat mich fasziniert, dass schon in diesem ersten Vers im Grunde genommen alle Eigenschaften vorhanden sind, die diesen Knecht ausmachen und auszeichnen. Siehe, das ist mein Knecht, auf den ich mich verlassen kann, mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Durch diese Kennzeichen wird schnell klar, dass es sich eben nur um Jesus handeln kann. Schauen wir sie uns kurz an. Er ist der Knecht, auf den Gott sich verlassen kann. Verlässlichkeit zeichnet diesen Knecht aus. Gott sagt uns, er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden gegründet hat. Da ist keine Schwächephase, da ist keine Ratlosigkeit und vielleicht ein Nicht-Weiter-Wissen, wie wir das bei uns oftmals kennen. Da ist auch keine Müdigkeit, keine Schlappheit. Jesus lässt sich nicht abbringen von seinem Plan. Wie das bei mir oftmals der Fall ist. Was passiert dann? Dann wird improvisiert. Nee, so ist Gottes Knecht nicht. Er wird das Recht hinaustragen. Er wird nicht schreien. Er wird kein Aufhebens machen. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Er wird das Recht gründen. Jesus wird es tun, ganz sicher. Er ist der Treue, der Gehorsame. Gott weiß, auf Jesus ist Verlass. Und das soll auch ich wissen, das dürfen auch wir wissen, bei all dem, was auch unser Leben ausmacht. Deshalb hat Gott ihn allein auserwählt. Jesus ist der Auserwählte. In ihm ist Gottes Ja und Amen beschlossen. Im 2. Korintherbrief heißt es, auf alle Gottes Verheißungen. Jesus ist der Garant, dass alles erfüllt werden wird. Gottes Vorhaben ist in Jesus begründet, liegt auf seinen Schultern. Kein anderer könnte dieses Vorhaben ausführen. Und deshalb bezeugt Gott nochmals, ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Und ich will dich behüten und zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden. Deshalb wird Gott auch seine Ehre keinem anderen geben, sagt uns Vers 8 in unserem Text. Jesus ist von Gott dazu bestimmt. Er ist der Auserwählte. Jesus ist auch der, der Gott wohlgefällig ist. Er ist der Einzige, der diese Auszeichnung bekommt und je bekommen hat. Gott wohlgefällig. Das ist mein lieber Sohn, sagt Gott selber, an dem ich wohlgefallen habe. Zweimal bezeugt er ihn so. Bei Jesu Taufe und auf dem Berg der Verklärung. Gott bezeugt, an ihm allein habe ich wohlgefallen. Ihn sollt ihr hören. Wir als Knechte Jesu, so bezeichne ich uns jetzt zumindest mal, sind auch dazu angehalten, unsere Leiber zu geben als lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. So sagt es uns Paulus. Das soll unser vernünftiger Gottesdienst sein und unser Auftrag. Aber wie oft fallen wir an dieser Stelle? Wie oft sind wir nicht vernünftig, sondern unvernünftig? Deshalb brauchen wir diesen Knecht Jesu, der in allem Gottes Wohlgefallen hatte. Und dieser Knecht Gottes ist geisterfüllt. Gott hat seinen Geist auf ihn gelegt. Und jetzt sagen wir vielleicht, ja, wir sind auch von Gottes Geist erfüllt und denken da bei Epheser 1, Vers 13. Dort steht aber, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Aber Jesus ist geisterfüllt. Ich denke, das ist nochmals ein Unterschied. Wir werden angehalten, voll Heiligen Geistes zu werden in Epheser 5. Jesus ist es. Er entspricht eins zu eins dem Willen Gottes, seinem Plan, seinem Denken, seinem Reden. Jesus sagt, er kann nichts von sich selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Ich kann nicht anders. Wenn ich in mein Leben hineinschaue, dann kann ich sehr oft wohl anders. Das macht Jesus, finde ich, so einzigartig. Er allein hat dieses Profil. Er ist der wahre Knecht Gottes in die Welt gesandt, um das Recht zu den Heiden hinauszutragen. So sagt es uns Vers 1. Um dieses Recht wahrheitsgetreu hervorzubringen. So sagt es uns unser Vers 3. Und um dieses Recht auf ewig zu gründen. So sagt uns Vers 4. Er ist diese Grundlage. Er will sie auch für unser Leben sein. Einen anderen Grund kann niemand legen. Welcher der gelegt ist, welcher ist Christus? Deswegen macht Jesus den Unterschied. Deshalb ist Jesus beauftragt. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, der Knecht Gottes und sein Programm. Es ist auch noch nicht so lange her, da haben wir uns mit Wahlprogrammen beschäftigt. Dort haben uns Parteien vorgestellt, was sie alles tun möchten, umsetzen möchten, um dieses oder jenes Ziel auch zu erreichen. Aber oftmals bleibt es halt bei solchen Versprechungen, weil sich Dinge ändern oder weil es an Ressourcen fehlt oder warum auch immer. Ausreden sind ja immer schnell zur Hand. Ich denke, da ist es wichtiger, dass wir das Programm Gottes kennen, nicht die Wahlprogramme der Parteien. Was will Gott? Wie sieht sein Programm mit dieser Welt, mit seinen Leuten und mit meinem ganz persönlichen Leben aus? Kennst du dieses Programm Gottes? Gerade haben wir es noch gesagt, er will sein Recht hinaustragen, er will es hervorbringen und er will es gründen. Dieses dreifache Programm, das Jesus hat, das Jesus umsetzen will in unser aller Leben, das wird nicht scheitern. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Er kam in sein Eigentum, deshalb haben wir Weihnachten gefeiert. Die Seinen aber nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Jesus wird das Recht jetzt hinaustragen. Es geht nicht mehr allein um sein auserwähltes Volk. Er wird dieses Recht auch zu den Heiden hinaustragen, sprich zu dir und zu mir. Es geht um eine weltweite Evangelisation. Jeder soll diese gute Nachricht hören. In ihm haben wir die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Auch das Wie stellt uns unser Text klar in Aussicht. Jesus wird es nicht laut tun. Er wird nicht schreien. Er wird kein Aufhebens machen. Er ist keiner, den man auf den Gassen hören wird. Auf den Gassen der Welt. Jesus ist kein Gassenhauer. Er wird sich niemandem aufdrücken oder jemand mit Gewalt auf seine Seite zwingen, wie das manche Herrscher auf dieser Welt tun. Dieses Hinaustragen des Rechts geschieht in aller Stille. An Jesu Leben wird immer wieder deutlich, dass er nicht die Massen begeistern wollte. Um das ging es ihm nicht. Jesus sucht immer den Einzelnen, ohne viel Getöse. Er bringt eine Botschaft, die nicht unseren Verstand erreichen will, sondern unser Herz. Jesus wird das Recht hervorbringen. Ganz besonders steht Jesus auf der Seite der Angeklagten. Er will unser Fürsprecher beim Vater sein. Er kümmert sich um solche, die ihn nötig haben. Er kümmert sich nicht um die, die von sich selbst überzeugt sind, für solche Gutmenschen. Nein, er kümmert sich um die, die ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz haben, die einsehen, dass sie jemanden brauchen, der ihnen Recht schafft, um solche, die geknickt sind. Vielleicht ist heute jemand hier, der sich genauso fühlt, geknickt, dem sein Glaube nur noch irreal vorkommt, der vielleicht meint, fast zu erlöschen. Jesus wird nicht zerbrechen. Er wird nicht auslöschen. Das ist die Botschaft des Knechtes Gottes. Vielmehr befreit er die Gebundenen aus dem Gefängnis, führt heraus aus dem Kerker der Dunkelheit ins Licht, öffnet die Augen der Blinden, wie es uns Vers 7 sagt. Und jetzt könnte man sich natürlich viele Gedanken machen, was das heißt, wer ist gebunden, was ist Finsternis, Blindheit. Aber mir geht es eigentlich darum, dass nur Jesus uns daraus befreien kann. Und das finde ich so ein Trostwort. Er wird hervorbringen und aufrichten. Da ist mir Mose eingefallen, der damals die eherne Schlange unter Gottes Volk aufgerichtet hat. Und jeder, der diesen Blick auf diese Schlange gerichtet hat, musste nicht sterben. So musste Jesus erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Einzig dieses Sterben am Kreuz auf Golgatha wird das Recht im Leben der Menschen hervorbringen. Glauben wir's. Und Jesus wird als dritten Punkt das Recht auf Erden gründen. Dieses Programm, das Jesus hatte, ist nicht mit seinem Tod besiegelt worden. Gerade sein Sterben und Auferstehen ist der Grund und der Beginn dieses Programmes, das erst beendet sein wird, wenn Jesus wiederkommt und als alleiniger Herrscher auf dieser Erde dieses allumfassende Recht gründen wird. Ich bin der Herr, das ist mein Name, sagt Gott selbst. Ich bin derjenige, der alles erschaffen hat, der Schöpfer all dessen, was lebt, und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Gott selbst bezeugt seinen Sohn auf einzigartige Weise. Er selbst wird auch dafür sorgen, dass Jesus dieses Recht so gründen kann und wird auf dieser Welt. Und deshalb der dritte Punkt, der Knecht und sein Prestige. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich hatte einfach noch ein anderes Wort für Ehre gesucht. Und deshalb, Prestige ist ein anderes Wort für Ehre, und dann kann man sich die drei Ps vielleicht auch besser merken. Das Profil des Knechtes Gottes, sein Programm und sein Prestige. Ich will meine Ehre, meine Anerkennung keinem anderen geben, sagt Gott. Einzig und allein Jesus gebührt diese Ehre, diese Anerkennung. Der Vater selbst wird dem Sohn diese Ehre zuteil werden lassen. Er verspricht es. Für mich wurden diese beiden Worte keinem anderen so eindrücklich, weil wir hier den Absolutheitsanspruch Gottes sehen. Es gibt keinen anderen. Es gibt keine zweite Option, keine zweite Möglichkeit. Später nochmal. Nein, in keinem anderen Namen ist das Heil den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden. Also Ehre, wem Ehre gebührt. Gott ehrt seinen Sohn und sucht diese Ehre auch bei mir und bei dir. Da muss ich mir die Frage gefallen lassen, ehre ich den Sohn, den Knecht Gottes in rechter Weise? Jesus sagt seinem Volk damals, ihr entehrt mich. Das gibt es natürlich auch. Und auch mir passiert es immer mal wieder, wo ich nicht seine Ehre suche, sondern meine eigene Ehre suche. Wo nicht er der Mittelpunkt ist, sondern wo ich der Mittelpunkt bin. Und ich denke auch, Gott sucht diese Ehre für Jesus in meinem Leben. Gott sagt seinem Volk, wer sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Das ist eigentlich ein hartes Urteil. Und Paulus ermahnt mehrmals, auf dass wir doch etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Dazu soll unser Leben dienen. Der Vater ehrt den Sohn, damit er ihm das Gericht übergeben hat. So sagt es uns Johannes 5, Vers 22 und folgende. Warum? Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Jesus ist der, den ich ehren möchte, über dem, dass er sein Leben für mich gegeben hat, damit ich Rettung erfahren durfte. Und doch lebe ich oft anders. Wie gesagt, ich suche oft Anerkennung bei Menschen. Wir versuchen, Gutes zu tun, um von Menschen geachtet zu werden. Unsere Ehre ist oftmals ein Beweggrund, dass wir gewisse Dinge tun oder lassen. Zumindest geht mir das so. Ich möchte lernen, meine Ehre bei Gott zu suchen, zu erkennen, was er mit meinem Leben vorhat. Es hat mal jemand gesagt, Christen hinterlassen keine Schlagzeilen. Christen hinterlassen Segensspuren. Das wünsche ich uns, dass wir durch unser Leben, mit unserem Leben, unserem Herrn Ehre machen können. Amen. Ich würde noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir unseren Dank bringen, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast durch deinen Sohn, den du in die Welt gesandt hast, der sich selber gegeben hat, der Knechtsgestalt angenommen hat, damit wir die Kindschaft empfangen konnten. Danke dir, dass wir das im Glauben erfassen durften und so schenkst, dass wir dir wirklich in allem Ehre machen. Dass wir so leben können, dass wir dir gefallen, dass du auch Wohlgefallen in uns hast, dass wir uns ganz dir hingeben. Und so möchten wir dir danken, Herr, dass du uns dieses Wort auch gegeben hast, dass du uns diesen Blick auch gegeben hast auf deinen Sohn, durch den wir die Gerechtigkeit haben vor dir. Dass er in unser aller Leben dieses Recht hat aufrichten können, gründen können. Und also danken wir dir, dass wir wirklich getrost sein dürfen, dass wir auch, wenn wir nicht wissen, was kommt in diesem Jahr, was noch alles sein wird, da dürfen wir doch wissen und glauben, dass du der Herr bist über allem, dass dir nichts entgeht und dass du ja auch uns ganz persönlich hältst, stärkst, gründest in dir. Herr, wir danken dir, dass wir dir gehören und darum beten wir dich an. Dir sei alle Ehre. Amen.